Es ist Zeit. Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen heute Abend. Und ganz besonders möchte ich unsere Gäste begrüßen, die heute da sind. Und last not least, unseren Pastor Leier. Leider konnte seine Frau nicht mitkommen. Jetzt träumt es ein bisschen. Wir heißen dich ganz herzlich willkommen unter uns. Und es freut mich ja auch persönlich, dass ich den Eindruck haben konnte, du kommst auch gerne her. Ja, schön. Wir freuen uns ja auch, wenn wir uns immer wieder mal sehen, wenn es nur einmal im halben Jahr ist, und auf dein Wort hören dürfen, das du im Auftrag unseres gemeinsamen Herrn auszurichten hast. Also herzlich willkommen. Leider konnte deine Frau nicht mitkommen. Vielleicht sagst du noch was dazu. Wir freuen uns dann auch, dass du auch morgen wieder zu uns sprichst um 10 Uhr. Das möchte ich gleich bekannt geben. Das Thema heute Abend ist Verführung durch Scheinlogik. Was ist das? Und wir wollen beginnen mit dem Lied aus den Lobgesängen 637. Mache dich mein Geist bereit, wache, flehe und bete. Denke, ist eine wichtige Aufgabe für die Gemeinde. Wir wollen aus diesem Lied die ersten 5 Strophen singen. Und wir haben heute die Ehre, dass uns Pastor Leier begleitet. Leider sind die Notenbücher verschwunden. Jetzt geht es aus dem Gedächtnis.
Ich hoffe, ihr müsst also richtig singen, wenn ich Fehler mache. Ich muss also den Kopf mit versuchen.
Thank you.
Du, unser großer Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns heute Nachmittag hier zusammengeführt hast unter deinem Wort in der Gemeinschaft der Deinen. Hab du Dank, dass du uns deinen Boten gesandt hast, der uns dein Wort auszurichten hat. Wir danken dir, dass wir noch unverboten und in Freiheit und ohne äußere Verfolgung zusammenkommen dürfen. Wir wollen es nicht als Selbstverständlichkeit hinnehmen, sondern dir dankbar sein für alle Gnade, die du uns tagtäglich, ja stündlich und jeden Augenblick zukommen lässt. Hab du Dank, dass wir darum die Deinen sein dürfen, weil du dich zu uns herabgeneigt hast. Danke auch, dass du uns dein Wort immer wieder neu lebendig machst und groß machst, uns damit Wegweisung gibst für den Weg deiner Gemeinde, wo immer du sie hast, für unseren persönlichen Weg und für das Ziel mit deiner ganzen Schöpfung. Danke, dass wir dir deshalb deine Gemeinde anbefehlen dürfen, wo immer du sie ist. Und die Mehrheit befindet sich unter äußerer Bedrängnis. Wir wollen auch immer wieder für sie eintreten. Wir wollen aber auch eintreten für dein Volk Israel, dass es doch dich als seinen Messias erkennen möchte und annehmen möchte. Und nicht auf eigene Kraft und Verträge und Absichten baut, sondern Ausschau hält auf dich. Danke, dass wir dir die vielen Problemgebiete auch in unserer Welt nennen dürfen. Und du weißt, wie immer ratloser unsere Weisen werden. Darum schauen wir aus auf dich, den wiederkommenden Herrn, der seine Gemeinde vollendet als Vorbild für die Vollendung der ganzen Welt. Und wir merken es ja selbst, wie sehr die Gemeinde, die dein Leib ist, umkämpft ist, bekämpft ist und auch von innen her sorgen muss, dass sie nicht verführt wird. Aber du hältst sie, du kennst sie, jeden Einzelnen, und wir dürfen die Gewissheit haben aus deinem Wort, du bringst sie ans Ziel. Du bist der Herr aller Herren, und darum wollen wir nur dich verherrlichen und anbeten und loben. Amen. Amen. Zu dem Thema Verführung durch Scheinlogik, was ist das, möchte ich einige Verse lesen aus dem Kolosserbrief Kapitel 2. Das steht ja in einem Zusammenhang, der hier jetzt deutlich wird. Ich lese nach der Übersetzung von Heinz Schumacher. Ich will nämlich, dass ihr wisst, welch gewaltigen Kampf ich zu führen habe für euch, Kolosser, und die in Laodicea und überhaupt für alle, die mich von Angesicht noch nicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, zusammengehalten in Liebe und ausgerichtet auf den ganzen Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses, auf die Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und des Wissens verborgen sind. Ich sage dies, um euch zu warnen, damit niemand mit Überredungskunst ein falsches Spiel mit euch treibe. Und in der Anmerkung steht dann dieses Wort, das im Thema enthalten ist. Schumacher merkt dann an, oder mit Überredungskünsten euch mit einem Schein von Logik täusche. Das gibt's in der Gemeinde. Aber das soll eben nicht geschehen. Darum schreibt Paulus diesen Brief. Denn wenn ich auch dem Fleische nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist mit euch zusammen und freue mich, wenn ich eure Kampfordnung in dem Glaubenskampf sehe und die Festigkeit eures auf Christus ausgerichteten Glaubens. Und nun bitten wir um deinen Dienst.
Also den Herrn Schumacher hätte ich auch zitiert und es ist in der Tat so, dort steht unser Thema, Kolosser 2, Vers 4. Aber zunächst ein paar persönliche Sätze. Herzlichen Dank für die Einladung und für die herzliche Begrüßung. Oh ja, ich kann nicht von selber kommen. Leider bin ich allein hier. Wir hatten geplant, mit dem Auto zu fahren, heute Morgen loszufahren um 9. Das hat sich zerschlagen. Am Mittwoch musste ich die Reparaturwerkstätte anrufen, obwohl unser Wagen noch ziemlich neu ist. Aber neu ist auch nicht alles. Und das konnte bis heute Morgen nicht mit Sicherheit fertiggestellt werden. Und dann haben wir uns kurz entschlossen, gestern noch geschwind und heute Morgen gab es noch ein Hin und Her. Da wussten wir nämlich, ich kann nicht in Wien denn überhaupt eine Fahrkarte lösen nach München. War echt. Reisebüro zu, das habe ich dann gemerkt, das wusste ich gar nicht. Na gut, dann haben wir also das gestiegelt. Ich habe das gestiegelt von Wien denn nach Stuttgart mit der S-Bahn. Und dann in Stuttgart hatte ich noch Zeit, eine Fahrkarte nach München zu lesen, dann bin ich da. Also ich bin allein gefahren, weil es dann mit dem Zug gehen musste. Von meiner Frau herzliche Grüße, ihr tut's leid, mir auch. Ich hätte sie gern da, ihr wahrscheinlich auch. Ja, ich freue mich hier zu sein und eure Gesichter zu sehen. Nehmt mir's nicht übel, wenn ich das Gesicht kenne und den Namen nicht mehr. Da schaltet es ein bisschen langsamer in der Zwischenzeit, aber so ein, wenn ich die Richtung weiß, bei der Frau Gerber zum Beispiel, da habe ich genau gewusst, in welche Richtung und ja, mit der Tochter und dem Schwiegersohn, das weiß ich alles noch, aber der Name war weg. Sie hat mir geholfen. Ja, also ich will mich jetzt nicht bei langen persönlichen Vorreden aufhalten, obwohl das ja immer ein Reiz ist, wenn man, naja, nach langer Zeit wieder hier sein kann und die alten Erinnerungen auftauchen. Aber jetzt geht's ums Thema. Es ist genannt Verführung durch Scheinlogik. Wie kommt man auf solch ein Thema? Ich habe ein Unterthema formuliert. Das heißt, das klingt noch komplizierter übrigens. Das Unterthema heißt das Parolenblendwerk. Können wir mit dem was anfangen? Ja, Parolenblendwerk und Scheinlogik, das sind, denke ich, schon Begriffe, die man in der heutigen Zeit unterbringen kann. Ich möchte zunächst ein paar Sätze sagen zu dem Vorgang, wie ich das Thema überhaupt in der Bibel fand. Und da ist ganz richtig durch die Lesung das deutlich geworden in Kolosser 2. Und in der Tat, Heinz Schumacher hat in seiner Fußnote diesen Hinweis wörtlich. Heißt das, ich sage das, dass euch niemand betrüge mit Scheinlogik. Dort steht im Griechischen dieses Wort. Also einen Schein von Logik. Das heißt etwas, was zunächst einleuchtet, einen anspringt und man denkt, ja, so ist es richtig, so muss es sein. Aber es ist nur scheinbar so. Also mit einem Schein von Logik täuschen. Es fällt auf, dass Paulus nicht bloß im Kolosserbrief mit dieser Thematik zu tun hatte, oder soll ich jetzt sagen, mit dieser Gefährdung zu tun hatte, sondern im 2. Thessalonicher Brief steht etwas Ähnliches. Wenn es da heißt, Kapitel 2, Vers 2, lasst euch nicht vom vernünftigen Denken hinweg erschüttern. Lasst euch nicht vom vernünftigen Denken wegerschüttern, also abbringen. Da hat Heinz Schumacher auch eine Fußnote übrigens. Ich finde, das, was Heinz Schumacher mit diesem Neuen Testament und den erklärenden Anmerkungen geliefert hat, ist eine großartige Sache. Das ist Konkordanz und Bibellexikon, Übersetzung natürlich sowieso in einem. Also wie ein Nachschlagewerk. Ich verwende es selber auch, nicht bloß hier. Da hat also Heinz Schumacher eine Fußnote, da heißt es, auch das biblische Hoffnungsgut soll vernünftig und ruhig bedacht werden. Vernünftig und ruhig. Und offensichtlich war bei den Kolossern damals das ein Problem und bei den Thessalonichern auch. Und was waren denn damals die verführerischen Reden? Was waren denn die scheinlogischen Parolen? Ich sage nachher noch zu Parolen was. In Thessaloniki zum Beispiel war es so, die übrigens innerhalb kürzester Zeit, die Gemeinde, durch Paulus eine Unterweisung bekommen hat, ich möchte sagen, in den ganzen Heilsplan Gottes. Da war also die Sache nicht so, dass sie gedacht haben, ach ja, der Paulus heißt Missionar, die sind jetzt neu zum Glauben gekommen, denen kann man feste Speise nicht zumuten. Die muss man noch 5 Jahre lang sozusagen an der Mutterbrust halten, eben mit Milch füttern, aber feste Speise, das vertragen die noch nicht. Nichts da, Paulus hat ihnen das volle Wort, das ganze Evangelium, wirklich bis hin zum Heilsplan, denn die wussten vom Tag des Herrn. Und das haben sie als Parole ausgegeben. Die sind eingeführt worden in das ganze Wort und jetzt sind da, naja, vielleicht unter dem Eindruck, Jesus ist da der, der durchhilft und Probleme löst und jetzt sind da plötzlich Verfolgungen aufgetreten und Schwierigkeiten und diese Schwierigkeiten haben bei Einzelnen in der Gemeinde den Gedanken hervorgerufen, ach, der Paulus, der hat uns doch da vom Tag des Herrn was gesagt. Und Tag des Herrn, das ist ja auch ein Gerichtstag und da gibt es dann irgendwie Probleme. Und weil wir jetzt Probleme haben, ist offensichtlich der Tag des Herrn da. Das haben sie als Parole ausgegeben. Und jetzt sagt Paulus, lest mal das zweite Kapitel im zweiten Thessalonicher Brief. Er kommt nicht, dieser Tag des Herrn, es sei denn das zuvor. Und dann gibt er noch ein Stück Unterweisung. Offensichtlich hat es bei den Thessalonichern an dieser Stelle falsch gefunkt. Und bei den Kolossern? Da wird es jetzt ein bisschen komplizierter. Paulus hat ja in seinem Verkündigungsdienst ständig mit den sogenannten Judaisten zu tun gehabt, die von Jerusalem ihm nachgereist sind. Viele waren auch schon dort, denn die Juden haben auch Missionsarbeit getrieben auf ihre Art, Proselyten zu machen, eben für das Judentum zu gewinnen. Und als der Paulus nun herging, aufgrund seiner eigenen persönlichen Erfahrung und Berufung, Evangelium zu verkündigen ohne Gesetz, haben die von Jerusalem gemeint, also so geht es nicht. Also wir können es den Heidenchristen so leicht nicht machen. Also haben die nachträglich irgend noch was draufgesattelt, vielleicht so nach der Methode, das was euch der Paulus sagt, alles recht und gut, aber so ganz einfach kriegt das nicht. Ihr Kolosser, ihr müsst euch noch beschneiden lassen. Und wisst ihr, was das war? Das war eben das jüdische Erkennungszeichen. Wenn ihr also hundertprozentig sein wollt, dann müsst ihr euch noch beschneiden lassen. Ihr müsst mal den Kolosserbrief daraufhin lesen, wie der Paulus mit diesem Problem umgeht. Und das war die Parole. Hundertprozentige Heiligung, es ganz recht machen diesem Herrn da, an den wir ja jetzt glauben. Also müssen wir noch diese Maßnahme an uns vollziehen lassen, damit es auch wirklich hundertprozentig stimmt. Nein, sagt Paulus, Christus genügt. Er ist für uns die Beschneidung. In ihm wohnt die Fülle der ganzen Gottheit leibhaftig. Das ist übrigens etwas, was wir ja schon bei Paulus lernen können, bei dem kann man viel lernen. Wenn er Seelsorge macht, und das macht er ja bei den Kolossern, die waren ja in Gefahr, durch scheinlogische Parolen weggebracht zu werden vom klaren, geraden Weg. Da macht Paulus jetzt nicht in erster Linie Kampfparolen dagegen, dass er jetzt dagegen hält, sondern er macht einfach Jesus groß. Christus genügt euch. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. In ihm habt ihr das. In ihm seid ihr vollkommen. Das kann er alles in Kolossern schreiben. Ihr wollt Heiligung, großartig, wenn ihr das wollt. Ganz bei der Sache zu sein, in Ordnung, ganz klar. Aber haltet euch an Christus. In ihm habt ihr alles. Also nicht diese Zusatzforderungen und Erwartungen und das Draufsatteln und das ist es nicht. Sondern an Jesus halten. Ich bin an dieser Stelle schon ein bisschen, soll ich sagen, allergisch geworden, wenn ich hin und her im Lande beobachte und ich ab und zu mal dazu komme, auch zuzuhören. Und ich merke, das Drumherum in Gottesdiensten und kirchlichen oder christlichen Veranstaltungen, das Drumherum wird immer größer, umfassender. Die Predigt schrumpft immer mehr zusammen, weil der heutige Mensch angeblich nicht mehr länger als 12 Minuten richtig aufpassen kann und hören kann. Das sagen die Psychologen, die müssen es ja wissen. Und so. Und dann geht man da drauf ein und dann wird das Drumherum immer wichtiger und größer und Jesus wird immer kleiner und mehr an den Rand gedrängt. Das regt mich auf. Das ist eine falsche Entwicklung. Und es stimmt auch nicht, der heutige Mensch könne nur noch 12 Minuten zuhören. Stimmt auch nicht. Also ich werde es heute Abend versuchen, euch länger als 12 Minuten bei der Stange zu halten. Wenn ich merke, ihr schlaft ein, dann lasse ich mir was einfallen. Dann setze ich mich ans Klavier und mache wieder ein paar Fehler rein. Dann wacht ihr alle auf. Also, das war damals. Und Paulus sagt zu diesen verführerischen Dingen, das sind scheinlogische Argumente, die euch da erreichen. Ihr wollt hundertprozentig sein als Kolosser, also beschneiden lassen, dann habt ihr es. Scheinlogisch, sagt Paulus. Ihr habt Verfolgungen in Thessalonich, also muss der Tag des Herrn da sein. Scheinlogisch ist das. Scheinlogische Parolen im frommen Gebiet sind deshalb so gefährlich, weil sie fromm klingen. Lässt sich das damals auf heute übertragen? Jetzt schwelge ich doch ein bisschen in der Vergangenheit, wenn ich an die Münchner Zeit erinnere. Das war ja von 1966 bis 1984. In dieser Zeit gab es einmal in München einen Einladungszettel, sage ich jetzt mal. Ich glaube, er war sogar farbig gedruckt. Der ist in Gemeinden hin und her verteilt worden, auch in der Inhuberstraße. Und da gingen die Wogen hoch. Und die Wogen gingen deshalb hoch, weil in Berlin einer war, namens Volkhard Spitzer, der aufgrund einer Vision von sich reden machte und gemeint hat, er müsse, was weiß ich, wie viele Christen nach Berlin beordern, aufgrund dieser Vision, die das Olympiastadion füllen, was übrigens dann nicht eingetreten ist, da hat es nicht gefüllt. Aber auf jeden Fall einige kamen mit Bussen und so. Und da hat man in München diese Einladungszettel verteilt. Und zwar mit dem, scheinlogischen Satz, oder besser noch mit der Parole, wir gehen nach Berlin. Erinnert ihr euch? Die Jüngeren eigentlich nicht so sehr, aber so die Leute in meinem Alter. Wir gehen nach Berlin. Ich habe mich damals gedrungen gesehen, von der Kanzel herab zu sagen, ich gehe nicht nach Berlin. Es hat in München Wellen geschlagen. Nicht mein Satz, sondern der Satz, wir gehen nach Berlin. Da kann man ein Stück von damals, Kolosse oder Thessalonich, auf Vorgänge, das ist jetzt einer, auf Vorgänge übertragen, die in unserer Zeit ablaufen. Was mir aufgefallen ist bei dem Irakkrieg, er ist ja, ein bisschen in den Hintergrund getreten, also die Diskussion darüber, obwohl er seitdem der Bush immer der Buhmann ist und immer noch ist und der böse Mann und die Probleme im Irak sind nach wie vor Probleme und so. Ich will jetzt auf das Hin und Her und wir haben damals, Schröder hat nicht mitgemacht und so, da will ich jetzt gar nicht eingehen, sondern auf etwas ganz anderes. Was mir im Zusammenhang mit diesem Irakkrieg aufgefallen ist, wie plötzlich fast über Nacht eine Einheitsfront entstanden ist, wir sind dagegen. Haben nicht auch Schulkinder demonstriert? Wir sind dagegen, natürlich angeleitet. Das hat mich schockiert. Natürlich haben da unsere Medien das Ganze gesteuert und mitgemacht. Aber die Tatsache, dass diese Einheitsfront, ich möchte sagen, fast global plötzlich da war, wir sind dagegen, das hat mich sehr stutzig gemacht. Wir sollten solche Vorgänge nicht einfach bloß zur Kenntnis nehmen oder geschweige denn einfach bloß drüber weggehen, sondern hier eine Gefährdung sehen. Da geschieht nämlich Manipulation bis zum geht nicht mehr. Und schließlich hat mich, ich bin ja immer noch unter der Fragestellung, wie ich das Thema fand, wie ich auf dieses Thema gekommen bin, schließlich hat mich das Büchlein von Peter Hahn, ich meine, es ist Schluss mit Lustig. Heinz, das hast du sicherlich auch, Schluss mit Lustig, das ist ja weltweit verbreitet, kann man bald sagen. Nein, das ist schon älter. Dieses, die Macht der Manipulation. Wo Peter Hahn, der ist ja nun ein Mann der Medien, wie er das Thema Medien behandelt. Und er weiß, wovon er spricht. Ich werde nachher da einige Sätze daraus zitieren. Hat an Gültigkeit nichts eingebüßt, dieses Büchlein. Ist nach wie vor da. Jetzt habe ich eine zweite Frage. Warum ist denn die Warnung vor Verführung so wichtig? Thema heißt ja Verführung durch Scheinlogik. Warum ist denn Warnung vor Verführung so wichtig? Ist uns schon einmal aufgefallen, dass Jesus in seinen Zukunftsreden, wenn also die Jünger gekommen sind und haben gefragt, Herr, was ist das Zeichen deiner Zukunft und wann wird es eintreten da mit dem Tempel und so, da haben sie ja auf den großartigen Tempelbau hingewiesen, da hat Jesus gesagt, kein Stein wird auf dem anderen bleiben und so. Also die Zukunftsreden Jesu. Es muss uns auffallen, wenn Jesus immer das Zukünftige erwähnt, beginnt er allermeist, müssen wir eigentlich zählen, an welche, ich habe drei Stellen, beginnt er allermeist mit dem Satz, lasst euch nicht verführen. Bevor er auf Zeichen zu sprechen kommt oder dies oder jenes und was, lasst euch nicht verführen. Das war dem Herrn Jesus wichtig. Wir finden Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21. Lasst euch nicht verführen. Also die Warnung Jesu muss uns hier wirklich hellhörig machen. Deshalb ist das Thema Verführung wichtig und die Warnung davor, aber noch aus anderen Gründen. Diese Warnung vor Verführung ist deshalb etwas, was wir ins Auge fassen müssen, weil Verführung mit Führung beginnt. Das muss man sich auch überlegen. Es ist sicherlich kein Fehler, wenn man in unserem Volk und Land das Dritte Reich nicht einfach bloß unter ferner Liefen behandelt, sondern sich auseinandersetzt mit der Entwicklung, wie es dazu kam, und was die Hintergründe waren und wie da plötzlich ein Mensch so im Vordergrund stand und der sich noch nennen ließ, der Führer. Das spricht doch Bände. Und wenn man dann eben die entsprechende Literatur, unser Jüngster, der Stefan, der versorgt mich zwischendurch immer wieder mit, da habe ich in den Monologen Hitlers gelesen, oder ich habe jetzt gelesen in dem Buch, das einer geschrieben hat, er war Schauspieler und Sänger, und der hat Hitler sage und schreibe Schauspielunterricht gegeben. Hitler war ein Schauspieler, wenn der aufgetreten ist. Der hat gewusst, was man für Bewegungen machen muss, um die Leute zu faszinieren, und dann so in den Anfangsgründen muss er dann eine Sprache gehabt haben. Er hatte sowieso eine besondere Sprache gehabt. Da hat er genäselt oder was. Auf jeden Fall hat ihm dieser Sprechunterricht gegeben, wie er mit seiner Stimme besser zurechtkommt. Der hat noch nicht so viel Technik gehabt wie wir heute. Also, und das wurde zum Führer hochstilisiert. Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler. Und was haben die Paladine um ihn herum alles für Beweihräucherungen gemacht? Mein Führer. Also, ich kann ein bisschen ein Lied davon singen. Wir haben ja Lieder gesungen in der Richtung. Ich habe ein Zipfel mitgekriegt. Der Baldo von Schirach hat die Juden, der hat ja im Nürnberger Prozess ausgesagt, der Baldo von Schirach, der hat ein Stück weit Einsicht gezeigt. Er habe die Jugend einem millionenfachen Mörder erzogen. Da war der Reichsjugendführer, Baldo von Schirach, seine Frau. Das hatte mit München alles zu tun. Die Henriette von Schirach, die hat auf dem Obersalzberg einmal, das sage ich jetzt in Klammern, auf dem Obersalzberg einmal gewagt bei einem Empfang, Hitler gegenüber die Judenverfolgung in Holland, das ist da ganz neu, nachdem die Deutschen dort eingerückt waren, war ja das erste Juden raus, verfolgen. Tagebuch der Anne Frank, ist auch verfilmt worden, hat gewagt, den Hitler darauf anzusprechen. Ihr müsst ja mal lesen, was Hitler da für eine Reaktion hatte. Von da an war Baldo von Schirach und Henriette von Schirach vom Obersalzberg nicht mehr gesehen. Die wurden am gleichen Tag noch praktisch hinauskomplimentiert und mussten den Obersalzberg verlassen. Und Hitler, das sei sentimental, und wenn das deutsche Blut, wenn meine Soldaten, das edle Blut der Soldaten vergossen werden, dann ist es sentimental, wenn da so ein paar Juden da eben auch zu Tode gebracht werden. Solche Töne. Der Führer. Ich habe es mehrfach bestätigt bekommen, wenn Hitler Reden halten musste, was heißt musste, das hat er natürlich aus propagandistischen Zwecken ja dann auch gemacht, vor Diakonissen. Das ist noch gar nicht so lange her, da hat mir jemand gesagt, dass eine leibliche Schwester von jemand, der gläubig ist, mitbekommen hat, dass seine Schwester, die Diakonisse ist, heute noch an den hitlerschen Ideen hängt. Heute noch. Wenn der vor Diakonissen aufgetreten ist, dann hat er da oben reingegriffen und hat ein kleines neues Testament herausgezogen, Hitler, und dann gesagt, aus diesem Büchlein hole ich jeden Tag meine Kraft. Er glaubt, da gehen alle Diakonissen in die Knie. Wenn ein Führer das sagt, ist doch Berechnung gewesen. Oder dass am Anfang die SA in den ersten Jahren nach der Machtübernahme in die Kirche marschiert ist, war alles Berechnung. Wir stehen auf dem Boden des positiven Christentums. Aber bitte, darum geht mir es ja jetzt. Unter dem Stichwort der Führer. Verführung beginnt mit Führung. Dann wird etwas angeboten, das hilfreich ist, einleuchtend ist, problemlösend scheint. Und Hitler hat am Anfang viele Probleme gelöst, scheinbar. Und hat natürlich später dann fürchterliche draufgepackt. Oder, ich weiß, wenn ich das irgendwo anders sage, dann wird es problematisch, aber hier werde ich sicherlich nicht gesteinigt, wenn ich das sage. Da wird in bestimmten Zusammenhängen die Notwendigkeit erkannt, dass wir Gemeindebelebung brauchen. Brauchen wir. Und dann stürzt man sich, übrigens bei uns zu Hause läuft das auch so, dann stürzt man sich auf ein Willau-Krieg-Konzept. Und meint, über das Willau-Krieg-Konzept kommt es zur Belebung der Gemeinde. Dann wird Willau-Krieg zur Parole. Aber wisst ihr, wo die falsche Weichenstellung liegt? Ich weiß, man hat dort Programme, nicht wahr, wie man an den Menschen von heute rankommt und man muss es attraktiv machen und alles. Ich weiß schon, was damit im Drumherum gemeint ist. Aber wisst ihr, wo die falsche Weichenstellung liegt? Belebung der Gemeinde kann man machen. Aber es geht um Belebung, jetzt sage ich es mal so, von Menschen. Eine Gemeinde setzt sich aus Menschen, aus Fleisch und Blut zusammen. Und wenn die belebt werden, durch den Geist Gottes erfüllt und erfasst und bewegt werden, dann geschieht es durch das Wort Gottes, nicht durch Methoden und irgendwelche Dinge, die wir machen und fabrizieren. Man sagt Belebung der Gemeinde und verschiebt fast unmerklich den Akzent. Wir brauchen doch Menschen, die vom Geist Gottes oder vom Wort Gottes erfasst sind und erneuert werden. Darum geht's doch. Gemeinden kann man auch mit Aktionismus beleben. Oder da wird angeboten, das ist etwas ganz Konkretes, ich könnte da sogar Namen nennen. Wenn du Sieg über die Sünde haben willst, weil dich in deinem Leben dies oder jenes belastet und bedrückt, also einfach mehr Vollmacht, mehr Sieg über die Sünde, dann gehe zu diesem oder jenem und lass dir die Hand auflegen, dann hast du Sieg über die Sünde. Ja, wer will denn nicht Sieg über die Sünde? Und dann wird es versucht, über Handauflegung, um nicht zu sagen, fromme Manipulation, festzumachen. Oder ein Beispiel, das hat sich in der Zwischenzeit da überholt. Die Sache ist nicht überholt übrigens, gar nicht. Aber eine Zeit lang wurde das auch ganz hoch und heiß gehandelt. Ich war, dass wir mehr Heiligen Geist brauchen und wenn jemand die Geistesfülle haben will, dann muss er nach Toronto reisen und sich dort den Toronto-Segen holen. Wisst ihr, da möchte man schon sagen, wer als Christ auf sowas hereinfällt, der steckt nicht bloß in den Kinderschuhen, sondern der geht barfuß oder was. Wenn einer nicht mehr begriffen hat. Wenn ich also die Geistesfülle haben will, dann muss ich nach Toronto reisen und mir dort den Supersegen abholen. Ich will damit sagen, Verführung beginnt mit Führung, weil etwas angeboten wird. Etwas Einleuchtendes angeboten wird. Vielleicht sogar ein Superangebot gemacht wird. Und die Sache mit der Führung hat deshalb auch einen besonderen Gefahrenpunkt, weil, das ist ein weiterer Grund, warum die Warnung vor Verführung wichtig ist, weil der Mensch Führung braucht. Wir Menschen, da können wir uns drehen, wie wir wollen, wir alle, wirklich wir alle, jung oder alt oder wer wir auch sind, wir brauchen Führung. Und da hat man uns, was weiß ich, seit wie vielen Jahrzehnten eingeredet, der Mensch muss autonom sein und werden. Er muss sich selbst verwirklichen. Und die Selbstfindung und dieses Selbst und nochmal Selbst, das sei das, was der moderne Mensch will und braucht. Und da kommt er zu seiner vollen Entfaltung. Ja, was denn? Die Geschichte vom autonomen Menschen ist eine Illusion. Und wisst ihr, das sagt uns die Bibel von vorne bis hinten. Seit dem Sündenfall, ach was, schon vorher, der Adam war doch nie autonom. Denn der war, als er noch der nicht gefallene Adam war, in einer Gottesbeziehung, da hat er sich verwirklicht. Und seit dem Sündenfall ist das total ja im Eimer. Und da will man uns einreden, der Mensch wisse schon was und von selber und so weiter. Wir Menschen sind so angelegt, dass wir Führung brauchen. Und wisst ihr, wie das die Bibel macht? Die Bibel, und das ist auch durchgängig von vorne bis hinten, die Bibel macht uns das deutlich an einem Bild. Sie vergleicht uns Menschen mit dem Schaf. Da geniert sich die Bibel nicht. Und sie macht es deutlich, auch von vorne bis hinten, an dem Hirtenvolk Israel. Der größte Teil unserer Bibel handelt ja von dem Hirtenvolk Israel. Hirtenvolk. Und das sagt uns ein Psalm, aber nicht bloß einer. Wir sind Schafe seiner Weide. Und Schafe sind Tiere, die einen Hirten brauchen. Und die Bibel will uns damit sagen, du Mensch, du gleichst dem Schaf, du brauchst einen Hirten. Du brauchst einen Führer. Du brauchst einen, der dir sagt und zeigt, wo es lang geht. Wenn du meinst, du könntest autonom existieren, geht's schief. Und da können wir jetzt natürlich den weiteren Grund ableiten. Wenn das so ist, dass Verführung mit Führung beginnt, der Mensch Führung braucht, von seiner ganzen Veranlagung her, ist er an dieser Stelle auch besonders anfällig. Deshalb fällt der Mensch, der hin und her schwankt, so auf die Parolen herein. Das ist der Grund. Er ist in sich unschlüssig, unklar, hat keinen Halt. Und wenn er 100-mal auf sich pocht und was weiß ich, sich groß rausstellt, der ist es nicht. Und das ist das, was Peter Hane mit seinem Büchlein Die Macht der Manipulation ja ganz deutlich herausgestellt hat. Der Mensch ist an dieser Stelle besonders anfällig, das heißt manipulierbar. Und mit anderem Wort, eigentlich ein besseres Deutsch, aber Manipulation ist ja auch schon eingedeutscht, verführbar. Das ist es. Und da dürfen wir uns nicht in Sicherheit wiegen. Das ist schon gefährlich. Mir ist aus der Münchner Zeit ein Satz hängen geblieben. Der Sepp Adam ist, glaube ich, hier bekannt. Da, wo die Jungscharen ihre Freizeiten halten. Also, der Sepp Adam hat mir mal gesagt, während der Münchner Zeit, keiner ist so sicher wie der, der irrt. Denke ich, in der Tat, fährt auch ein Thema. Aber das ist heute Abend dran, das Thema. Keiner ist so sicher wie der, der irrt. Klar, der fühlt sich ganz sicher und auf dem Ross, möglich auf dem Hohen. Und das, was er sagt, das muss gelten. Und Sicherheit und Gewissheit, vor allem Heilsgewissheit, sind zwei Paar Stiefel. Da müssen wir aufpassen. Also verführbar. Peter Heine zählt hier auf das Spiel mit der Angst. Das Kriegsthema wird gern in den Medien auch immer wieder hochgejubelt. Dann zählt er auf und sagt, das Gefühl wird, das haben wir unterwegs besprochen heute auf der Herfahrt, das Gefühl wird ganz groß herausgestellt. Appell an das Gefühl, wisst ihr, wie das geht? Da werden im Nahostkonflikt im Fernsehen ständig Kinder gezeigt, unter anderem. Also die Steine werfenden Kinder, aber auch die leidenden Kinder. Da werden dann Kinder gezeigt, die mit dem leeren Wassertopf da hinkommen und wollen dann Wasser holen und da tropft es bloß raus. Ja, was glaubt ihr, wie da die Emotionen hochgehen? Das ist aber gemacht. Da wird dann gezeigt, wie die Israelis ihre Rasen sprengen mit dem Wasser und wie daneben die Palästinenser eben mit dem Wasserhahn, wo fast nichts mehr rauskommt, auskommen müssen. Und wenn man dann den Hintergrund näher erfährt, dann heißt es ja, die Wasserfrage, die ist zwischen den Palästinensern und Israelis abgesprochen, ist geklärt. Aber das Fernsehen bringt so. Appell an das Gefühl. Man will das Herz treffen und den Verstand benebeln. Ich habe in meiner Bibel, wahrscheinlich habe ich es in der drin, vielleicht habe ich das hier auch schon einmal zitiert. Doch, ich habe es noch schon lange, das ist schon Jahre alt. Aber das ist so treffsicher. Der Verstand ist zurzeit aus der Mode. Überschrift kam in der Süddeutschen Zeitung. Ein Artikel von der Allensbach-Chefin Elisabeth Nölle-Neumann. hat die Süddeutsche Zeitung gebracht. Ob sie den Artikel heute noch bringen würde, weiß ich nicht. Aktuell wäre er: Der Verstand ist zur Zeit aus der Mode. Das Herztreffen, ja, das kann doch nicht falsch sein, sagt man. Das Herztreffen. Herzlose Menschen sind fürchterlich. Aber gleichzeitig dabei den Verstand benebeln, dann wird's falsch. Dabei die Tatsachen verschleiern. Das habt ihr mitgekriegt, dass wir öfters schon in Israel waren. Auch während unserer Münchner Zeit schon. Und, nein, überhaupt in der Zeit. Dann später dann noch Freudenstädter Zeit. Es ist uns jedes Mal aufgefallen, dass Vorgänge, die in Israel stattgefunden haben, hier, wenn wir wieder zurückkamen, hier in den Medien ganz anders dargestellt worden sind. Also mit Akzentverschiebungen. Wir müssen aufpassen, wenn Nachrichtensprecher, also unsere Medienleute, etwas berichten von Vorgängen in Israel oder auch sonst in der Welt. Aber ich bleibe jetzt beim Thema Israel. Dann fängt es allermeist so an: Israel hat mit einem gezielten Raketenangriff im Gazastreifen den sowieso und so weiter getötet. Das ist der erste Satz, der als Nachricht kommt. Dann kommt als zweiter, dritter, vierter oder noch weiter hinten der Satz, warum Israel das gemacht hat. Da ging nämlich etwas voraus. Ein entsprechender Überfall oder Raketenangriff oder was auch immer. Israel hat sich nur gewehrt. Das wird aber nicht gebracht als erster Satz. Sondern der erste Satz ist der Satz mit der Schockwirkung. Da will man dann Israel an den Pranger stellen. Denn den vierten oder fünften Satz, den hört man schon nicht mehr so. Tatsachen verschleiern, so können wir es machen. Peter Hane schreibt hier: Manipulation treibt ihr Spiel mit der Angst. Nach dem gleichen Muster wie die Werbepsychologie, denn angesichts mancher aggressiver Reklamespots bekommt man ja regelrechte Angst und Schuldgefühle, wenn man nicht das modernste Auto fährt oder eine bestimmte Whisky-Marke bevorzugt. Naja, also um Whisky geht es nicht gerade. Und das modernste Auto habe ich auch nicht. Aber nur geht es ja hier um materielles Konsumverhalten, sondern um geistig-moralische Wertvorstellungen, die dann in Lebensformen umgemünzt werden. Dann kommen noch Sätze über das, was eben damals aktuell war. Ich will aber jetzt noch weiter hinten lesen. Der Manipulator verzichtet bewusst auf Detailinformation und Sachargumentation. Er lebt von der Emotion, das ist ein Gefühl, und der Verschleierung der Tatsachen. Das macht viele Diskussionen heute so schwer und unfruchtbar, dass Leute ihren Mund weit aufreißen, ohne je vorher ihren Verstand eingeschaltet zu haben. Ausgerechnet die, die biblische Aussagen kritisch hinterfragen, glauben, die biblische Aussagen kritisch hinterfragen, kann man ja nicht so wörtlich nehmen, glauben dann den Fernseh- und illustrierten Informationen über Mittelamerika und Südafrika aufs Wort. Das, was da kommt, das stimmt. Angeblich. Jetzt kommt der Satz, den habe ich hier auf meinem Zettel auch notiert. Dummheit ist immer noch ein guter Nährboden für Ideologen gewesen. Das langt einmal. Der Peter Hane hat in diesem Büchlein einen Satz, der ist auch, möchte sagen, vom Formulieren her, vom Schriftstellerischen her gekonnt. Der formuliert nämlich: Es gibt nichts Subjektiveres als das Objektiv einer Kamera. Ist doch gut. nicht sub, da denkt man doch, das, was einer abfotografiert oder was einer eben über das Objektiv einer Filmkamera aufnimmt, das muss doch wahr sein, da kann man doch nicht lügen oder was. Das nimmt man doch alles auf, stimmt doch alles. Und da kann man manipulieren bis zum geht nicht mehr. Ich habe ja vorhin ein Beispiel gebracht. Da hält einer sein Objektiv auf den wassersprühenden Israelis, der gerade in seinem Liegestuhl sitzt. Und daneben kommt dann gleich im nächsten Bild oder Bildsequenz kommt dann das arme palästinensische Kind, das keinen Tropfen Wasser oder kaum einen mehr trinkt. So kann man im Fernsehen lügen. Es gibt nichts Subjektiveres als das Objektiv einer Kamera. Ihr Lieben, das macht den Umgang mit unseren Medien sehr schwer. Medien ist ein Sammelbegriff für Zeitung, Radio, Fernsehen und eben alles, was eben unseren Globus überschwemmt. Eine Informationstechnik. Ach, warte, da muss man halt weitergehen, Internet und wie heißt denn das Zeug da alles? Also ich habe noch keins, aber unsere Kinder, die meinen, na, das müsst ihr auch noch. Also Computer habe ich, ja, also da arbeite ich dran. Ja, manches Mal ist ganz nett, ist eine ordentliche Hilfe da, wenn ich meine gesammelten Werke dann herausbringe mit dem Computer. So, also das waren jetzt ein paar Hinweise auf die Frage, warum Warnung vor Verführung so wichtig ist. Eine weitere Frage, woran lässt sich denn Scheinlogik erkennen? Und da verknüpfe ich jetzt den Begriff Parolenblindwerk, an einem veranstalteten Parolenblindwerk. Und wisst ihr, wenn ich mich da zurückerinnere an das, was im Dritten Reich gelaufen ist, was man da an Propaganda über sich hat ergehen lassen und wie das uns geprägt hat, Leute, muss ich zugeben. Ja, die Fahne ist mehr als der Tod, haben wir gesungen. Ohne Hirn. Ja, die Fahne ist mehr als der Tod, wenn man das überlegt. Muss man sagen, das ist doch gesponnen. Parolenblindwerk, was sind denn Parolen? Parolen sind verkürzte Aussagen, die schnell einleuchten. Merkworte, Erkennungszeichen, nicht wahr? Der Soldat muss seine Parole wissen, wenn er da auftritt und so weiter. Bei unserer Thematik ist es so, da wird ein Problem auf den scheinbar springenden Punkt gebracht und die Lösung wird mit einem einleuchtenden Vorschlag angeboten. Ich bring gleich ein Beispiel. Zunächst ein Positives. Eine Parole kann zum Beispiel sein, wenn ich in der ganzen Homo-Debatte, die ja ganz heiß dran ist, wir kommen auch nicht mehr davon los, unsere Gesellschaft ist an dieser Thematik hochinteressiert. Unsere Regierenden, die fassen zurzeit Beschlüsse, wie unser Volk mehr Kinder kriegt und gleichzeitig pflegt man dann die Homo-Debatte. Also das ist auch hirnrissig. In dieser Homo-Debatte kann man jetzt als positives Beispiel folgende Kurzfassung bringen. Das, was gerne vorgehalten wird, wenn man dagegen ist, wenn man sagt, die Bibel sagt, es sind Gräuel. Da kann es ja in baldiger Zukunft ja so sein, was heißt baldiger Zukunft, da gibt es ja schon einzelne Fälle. Wer so etwas sagt, der wird an den Pranger gestellt oder muss Strafe bezahlen. Der kann belangt werden, wenn da einer eine Anzeige wegen Minderheiten, Diskriminierung und so weiter. Es gibt ja, ich war das Antidiskriminierungsgesetz. Also wir sind an dem Punkt nicht so gefeit und sicher dran. Da ist es ganz wichtig, und das möchte ich als positives Beispiel bringen, zu unterscheiden. Weil es doch nicht um Verurteilung von Menschen geht, sondern von einem Sachverhalt, von einem Falschen. Dass wir zwischen Sünde und Sünder unterscheiden. Das können wir als Parole ausgeben. Positiv. Ich verurteile nicht den Sünder, aber die Sünde. Und wenn er dann festhält an dem Falschen und Verkehrten, hat er sich natürlich selber disqualifiziert. Ja, da könnte ich ja jetzt ein Beispiel erzählen. Jüngst, da wird es einem bald schlecht. Was da heute alles möglich ist und wie Kirchen immer mehr dem zahnlosen Tiger gleichen. Da kommt nichts mehr. Kein klares Wort mehr. Wird alles anders erklärt. Da ist das, was Sodom und Gomorra damals war, das war nicht Homo, obwohl das doch deutlich geschildert ist, nicht wahr? Die wollten da eben den Homo-Verkehr da mitten auf der Straße, lest mal die Stelle, da ist die Bibel gar nicht brüde, wie man das ihr auch immer wieder vorwirft und vorhält. Das wird dann erklärt, das war halt die Verletzung des Gastrechts. Und wenn man dann auf Römer, weil das Alte Testament ist, wenn man dann auf Römer 1 kommt, oder Apostel Paulus, das hat mir mal einer gesagt, oder Apostel Paulus eben auch ganz deutlich Stellung nimmt zu dieser Frage, ja, da spricht Paulus als Jude. Muss man dann fragen, und wenn er Römer 5,1 schreibt, als was spricht er da? Nun wird den Sinn gerecht worden durch den Glauben. Also, und wenn Paulus sagt, dass das sagt die Natur, dass das eben falsch ist, das sagt die Natur. Ja, dann muss man eben die Natur erklären und das Natürliche erklären. Also, da laufen Dinge, da kann es ja wirklich einem schlecht werden. Als negatives Beispiel, als Parole würde ich sagen, das, was manche Parteien auch auf ihre Plakate schreiben, negatives Beispiel, Ausländer raus, Punkt. Als Parole. Also Leute, so geht es ja nun auch wieder nicht. Warum werden negative Parolen zum Blendwerk? Antwort, sie greifen ein aktuelles Problem auf. Da spricht man ja heute vom Reformstau. Sie packen die Masse, weil der Satz schnell einleuchtet und die Logik, die dahinter steht, auch bei dem Satz Ausländer raus. Wir haben sowieso zu wenig Arbeitsplätze, also warum sollen die vielen Ausländer uns die Arbeitsplätze wegnehmen? Also raus damit, dann werden sie für uns frei. Das scheint uns zunächst logisch, ist aber scheinlogisch. An nur vordergründig logischen Lösungsvorschlägen kann man Scheinlogik erkennen. Warum denn nur vordergründig? Das Brettle müssen wir nämlich schon ein bisschen hart bohren. Man hat nicht bis zuletzt durchgedacht, das heißt den Gedanken nicht bis zuletzt überlegt. Am Ende stimmt der Gedanke, der per Parole da ins Volk hineingespuckt wird, am Ende stimmt er nicht mehr. Beispiel. Ich habe das mitgemacht. Da hat der ADAC eine Zeit lang ausgegeben, die Alleebäume müssen gefällt werden, denn das sind Autofallen. Wenn da immer wieder eben ein schneller Raser auf so einem Alleebaum landet, dann ist das sowas wie Todesgefahr. Also muss man die Alleebäume fällen. Das hat der ADAC nicht lang hochgehalten, aber das wurde ausgegeben. Bitte, das konnte man in ADAC-Zeitschriften lesen. Das war der Vorschlag von irgendeinem, der auf den Gedanken kam. Aber dieser Gedanke wurde nicht bis zu Ende durchgedacht. Wisst ihr, warum nicht? Denn fällen wir die Bäume und noch mehr Bäume, als schon gefällt werden, geben uns eines Tages die Atemluft aus. Ja, wirklich. Also nur vordergründig einleuchtend und der Verstand wird zurückgedrängt. Ich habe einmal, als ich einen Begleittext zu schreiben hatte, zu einem Büchlein von Erich Luban unter dem Titel Fromme Verführungen, wir hatten es damals auch in der Innhoferstraße, das Büchlein, ja, ich habe damals versucht, das in dem Satz zusammenzufassen, den Begleittext. Nüchternheit ist das Gebot der Stunde. Nüchternheit. Gerade weil mit Gefühl und Tränendrüse und alles, weil das einfach so eine Masche geworden ist. Nüchternheit ist das Gebot der Stunde. Ich will ein paar Beispiele von einzeln heute bringen. Leute, also es ist bereits länger als 12 Minuten. Wer gibt mir Stopp? Heinz, wo bist du denn? Du bist ja ganz hinten. Was? Wie lange habe ich noch Zeit? Nein, nein. Da geht selbst mir das drum aus. Aber Beispiele von eins und heute darf ich noch bringen. Ja? Wir müssen die Rolle der Medien kritisch sehen. Auf den Herrn habe ich ja schon hingewiesen. Die Älteren unter uns erinnern sich, dass im Dritten Reich die Geschichte mit dem Volksempfänger ganz groß herauskam. Das wurde ein Manipulationsinstrument sondergleichen. Volksempfänger. Das hatte auch mit dem Begriff Volksempfänger schon seine Wirkung gehabt, genauso wie der Volkswagen. Der Film wurde damals auch zur großen Methode. Per Film, was hat man uns, wie war das, 44, ja, von 44 bis 45, also bis kurz vor Kriegsende war ich da noch auf der Schule, außer Haus im Internatsbetrieb. Und da mussten wir, ja, naja, haben wir, aber das hat man natürlich gesteuert, einen Film sehen, Hitlerjunge, was weiß ich, wie der geheißen hat, hat uns das aufgewühlt, da waren wir 14 Jahre alt. Man hat einen Film gezielt als Methode eingesetzt, zu manipulieren. Was war das Schlagwort? Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Was war ein weiteres Schlagwort? In den Anfangsgründen. Das auch. Ich will jetzt auf das andere raus. Ja, so sitzt es drin, dass man das bis heute weiß. Die Juden sind unser Unglück. Auch ein Schlagwort. Kommt wieder. Dieses kommt wieder. Die Juden sind unser Unglück. Die Juden sind eine Gefahr für den Weltfrieden. So heißt das Schlagwort heute. Die Juden sollten die besetzten Gebiete aufgeben. Sie sind ja dabei, was der Olmert noch zusammenfabriziert. Das muss man alles noch abwarten. Der will ja im Westjordanland auch aufräumen. Also, ich weiß nicht, wie lange der liebe Gott sich das gefallen lässt. Die sollen die besetzten Gebiete aufgeben, dann gibt es Frieden. Das ist so ein Schlagwort. Das hat mir mal einer mitgegeben. Ich glaube, ich habe das hier schon gesagt. Als wir von Freudenstadt aus eine Israelreise machten, hat einer gesagt, ich soll doch in Israel fragen, ja, die Juden, wenn die ihre besetzten Gebiete, dann. Worauf mir unser Reiseführer gesagt hat, weißt du, es gibt Israelis, die sagen, nicht besetzte Gebiete, sondern befreite Gebiete. Oder die Mauer muss weg. Auch so eine Parole. Dabei muss man wissen, das bringen unsere Medien nicht. Man muss wissen, dass 90-95% von den Terrorüberfällen, der Terror läuft doch nach wie vor, vermieden werden, entdeckt werden, abgehalten werden durch die Mauer. Und es kommen die westlichen Besserwisser und sagen, die Mauer muss weg, dann gibt es Frieden. Im Weltgeschehen, ich weiß noch gut, wie in den 50er Jahren die Parole plötzlich im Raum stand, die Welt ist mündig geworden. War plötzlich so ein Satz. Und dann hat es Eingang gefunden in unsere Gemeindearbeit. Die Gemeinden sind mündig geworden oder die müssen mündig werden. Ja, was heißt denn das? Mündig. Aber Schlagwort, bitte. Oder ein Schlagwort, das im Augenblick, ich möchte fast sagen, mehr im Hintergrund arbeitet, aber nach wie vor da ist. Das ist das Schlagwort, das Hans Küng in die Welt gesetzt hat. Dieser von der katholischen Kirche noch suspendierte Theologieprofessor, der Schweizer Hans Küng, aber da haben auch schon Gespräche stattgefunden mit dem neuen Papst. Da wird bereits auch schon umarmt. Der Hans Küng sagt und vertritt schon lange einen Satz, der leuchtet ein. Der ist eigentlich logisch. Wisst ihr, wie der heißt? Weltfrieden gibt es nur durch Religionsfrieden. Überlegt es mal. Ist doch einleuchtend. Weltfrieden gibt es nur durch Religionsfrieden. Ja, was ist denn letztlich der Grund der Auseinandersetzungen im Nahen Osten? Warum läuft es im Irak denn dauernd schief? Schiiten gegen Sunniten und dann noch die Kurden, das ist also ein Dreier Gegengespann und so, was da läuft. Ja, warum spuckt denn Iran plötzlich so massiv gegen Israel, dass Israel von der Landkarte verschwinden soll oder Europa soll doch Israel da übernehmen, da in Österreich ansiedeln? Der Hitler hat gemeint, die Juden sollten wir nach Madagaskar tun und der Iraner, der sagt, die Österreicher sollen die Juden übernehmen. Was steckt denn hinter dem allem? Das ist doch eine religiöse Auseinandersetzung. Und es kommt Hans Küng und sagt, bitte, Weltfrieden gibt es nur durch Religionsfrieden. Also sagt man, der hat doch recht. Natürlich, klar. Also müssen wir all die Spannungen, die da zwischen den Religionen da ablaufen, abbauen und Wege finden, wie sich die Religionen vertragen. Und da sind wir kräftig dabei, da wird da geschürt und geschoben. Und das Christentum, ich sage jetzt bewusst Christentum, mit seinem obersten Vertreter Papst, kann deshalb die Gespräche mit den anderen Religionen verbindlich führen, weil er ja sich als Sprecher Gottes weiß. Und wenn er der Meinung ist, dass eben die Gespräche mit den anderen Religionen, mit dem schließlichen Ziel der Einheit, der Religionseinheit jetzt nötig sind, bitteschön, dann muss man ja das akzeptieren. Denn Weltfrieden gibt es nur durch Religionsfrieden. Und wenn der Papst als Stellvertreter Christi auf Erden hier einstimmt, na bitte. Wir sind nicht weit davon entfernt. So wie die katholische Kirche den Papstwechsel inszeniert hat und wie das in den Medien dann auch kam und mit welcher Begeisterung hier die Massen zu- und eingestimmt haben, ist mir ganz klar, dass der Papst als Zentralfigur in diesem endzeitlichen Einheitsgeschehen eine zentrale Rolle spielen wird. Der Islam hat keine Zentralfigur, der Hinduismus sowieso nicht, das ist sowieso eine Vielreligiosität. Ja, und die anderen Religionen, nur wir, also das Christentum hat die Zentralfigur im Papst. Passen wir auf, was da noch geschehen wird. Es ist eigentlich, wenn man diese Dinge zeichnet, zum Angstkriegen. Ich habe gesagt, eigentlich. Aber jetzt höre ich noch nicht auf. Jetzt habe ich nämlich noch die Frage, wie schützen wir uns vor Verführung? Mit einem negativen Schluss bin ich nicht zufrieden. Deshalb die Frage, wie schützen wir uns denn vor Verführung? Ich habe ja vorhin gesagt, die Medien kritisch verfolgen, zwischen den Zeilen lesen und all diese Dinge. Aber ich will es jetzt positiv nennen. Vor Verführung kann sich und wird sich der schützen, der sich konsequent, ich sage jetzt konsequent, der Führung Jesu anvertraut. Wie wird ein junger Mann, das gilt für alle Leute, ob alt oder jung, seinen Weg unsträflich gehen, ist ein Psalmwort, Antwort, wenn er sich hält an deine Worte. Denn sich der Führung Jesu anvertrauen, heißt nichts anderes, als sich dem Wort Gottes anvertrauen. Und sich dem Wort Gottes anvertrauen, heißt nichts anderes, als sich dem Heiligen Geist anvertrauen. Das ist eigentlich dasselbe. Führung Jesu Führung durch den Geist, Führung durch das Wort Gottes. Das ist die Möglichkeit, sich vor Verführung in allen Spielarten tatsächlich zu schützen. Und dann ist bei alledem ganz wichtig, dass wir nicht einfach leichtgläubig auf schnell aufkommende Parolen hereinfallen. Da, wo die Masse hinrennt, da ist es schon von vornherein verdächtig. Das sollten wir uns grundsätzlich merken. Nicht die Massen bringen es. Die Massen bringen das Falsche. Und seitdem man angefangen hat, in den Kirchen, Land auf, Land ab, eben die Wahrheitsfrage eben auch per Abstimmung herauszufiltern und herauszufinden, sodass man sagt, die Mehrheit, so macht man es ja bei Abstimmungen, die Mehrheit hat das Sagen und die bestimmt, und dann meint man, ja, also die Mehrheit kann nicht irren. Da sollten wir uns an den alten Luther halten, der gesagt hat, und er hatte lang genug hart herumgekämpft, auch Konzilien können irren. Und da ging es auch um Mehrheiten. Also nicht einfach leichtgläubig sein. Wer wird denn verführt? Der Apostel Paulus hat es auf den Punkt gebracht. Ja, das muss man sagen, das klingt jetzt auch wie eine Parole, aber positiv jetzt. Er hat es auf den Punkt gebracht. Verführt wird, wer die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen hat. Steckt alles drin. Wer die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen hat. Wisst ihr, was die Wahrheit ist? Dein Wort ist die Wahrheit. Wisst ihr, wer die Wahrheit ist? Ist der Herr Jesus. Das ist gar nicht kompliziert. Deshalb sich konsequent der Führung Jesu anvertrauen. Und da geht es nicht ohne Heiligen Geist, da geht es nicht ohne Wort Gottes. Also bei so viel Verführungspotenzial, und das wird nicht weniger in unserer Welt, ihr Lieben, wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen. Es wird nicht weniger. Bei so viel Verführungspotenzial muss man sich schon fragen, wer kommt hier durch, wer wird denn bewahrt? Ich habe eine Antwort. 1. Johannes 5, Vers 18. Wer aus Gott geboren ist, den bewahrt er. Damit höre ich jetzt auf. Wollen wir beten. Lieber Herr Jesus, wir dürfen mit dir als einem lebendigen Herrn rechnen, der Weg aller Wegen hat, dem es an Mitteln nicht fehlt, der eingreifen kann und will, wo es notwendig ist und wann es notwendig ist, um die Seinen zu schützen, zu retten, zu bewahren, durchzubringen. Du kennst uns, du weißt, wer wir sind, du weißt auch, wo wir unsere Fragen und Anliegen haben und Probleme und vielleicht auch Belastungen und Sorgen. In alledem dürfen wir mit dir rechnen, dürfen dir tatsächlich zutrauen, dass du deine Hand über den Deinen hältst und dass keine Macht in der Welt in der Lage ist, uns von dir wegzubringen, wenn wir mit ganzer Ehrlichkeit und Entschlossenheit bei dir bleiben wollen. So befehlen wir uns dir an. Hab Dank für alle Durchhilfe bis zu dieser Stunde. Und hab Dank, dass du deine Gemeinde ganz gewiss ans Ziel bringst, denn du hast es gesagt, dass die Pforten der Hölle deine Gemeinde nicht überwältigen können. Hab Dank, Herr, für deine Zusagen. Hab Dank, dass du ein großer Herr bist und dass wir deine Größe, deine Majestät, dein Vermögen immer mehr kennenlernen dürfen. Das macht uns dankbar, getrost und zuversichtlich. Schenke es, Herr, dass wir uns als die Deinen ausweisen können. Amen.